Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sehe gerade, ich brauche hier ein bisschen Platz. Moment. Also die Kinderüberraschungseier hättest du hier lassen können. Aber ich nehme die Herzen hier auch gut. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich gehe mal davon aus, die Reihen sind jetzt ein bisschen gelichtet, aber es liegt wahrscheinlich am schönen Wetter. Das lockt. Heute Morgen auch ohne Jacke raus. Das erste Mal. Richtig gut. Wir haben heute ein Thema gemeinsam, wo ich schon länger ein bisschen dann rumkau. Es geht darum, in der Regel, dass ich ganz oft in meiner stillen Zeit dann über Verse stolpere, wo ich immer denke, das ist so ein Satz, der bleibt in Ohr hängen. Und dann kaut man drauf rum und überlegt die ganze Zeit und kommt dann nicht weg von dem Gedanken. Und irgendwann denke ich, was will mir das sagen und was steckt dann tatsächlich eigentlich noch mehr dahinter? Und dadurch, dass ich öfters auch mal mit dem Julian zusammen bin und wir dann über Themen uns unterhalten, habe ich von ihm gelernt, dass es Sinn macht, wenn man über Dinge 3-4 Mal einfach mal drüber nachdenkt und plötzlich kommt man auf ganz viele Gedanken dazu und irgendwann macht es Sinn, wenn man die Gedanken mal sortiert. Und ja, es geht um das Thema Vertrauen. Und es ist diesen Text, über den ich gestolpert bin, das steht im Hebräer 10, Vers 35. Und den kennt eigentlich so gut wie jeder. Da steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und bevor wir einsteigen, lass mich noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt für den Morgen. Danke, dass du heute Morgen redest und wir wollen einfach sehen, was du uns für uns vorbereitet hast. Danke, Vater, dass wir in deinem Wort wirklich stöbern dürfen und dass wir jeden Tag neu dich erkennen darin, wie du wirkst und was du für uns vorhast. Jesus, danke, dass du heute Morgen unsere Ohren öffnest für dein Wort. Amen. Ja, es geht um das Thema Vertrauen. Und die Überschrift, die habe ich mal so betitelt, kennst du noch oder vertraust du schon? Und es geht um dieses Thema Vertrauen. Und ich habe festgestellt, so in einer Zeit, wo wir uns so mit allem Möglichen absichern und es tatsächlich für alles Mögliche irgendwelche Dienstleister gibt, wo für unsere Bedürfnisse ein passendes Produkt anbieten, sei es technisch, medizinisch, alles Mögliche, da fällt es uns wahrscheinlich eher schwer, für so ein blindes Vertrauen oder so ein klassisches Vertrauen zueinander. Wo können wir noch etwas auf etwas vertrauen in einer Welt, die aber auch so von Misstrauen und Ängsten geprägt ist? Und dann kam ich auf diesen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und den benutze ich auch ganz oft, auch bei uns auf der Arbeit. Aber was hier so lapidar unseren Perfektionismus und das Streben nach Gewissheit, ob das auch richtig ist, unterstreicht, hat für mich auch durchaus ernste Hintergründe. Und ich frage mich, warum fällt es uns oft so schwer, loszulassen und Ungewissheiten in unserem Leben zuzulassen? Und welche Furcht lässt uns manchmal derart mutlos werden, dass wir in bestimmten Situationen gar nicht mehr anders können, als gar niemanden mehr zu vertrauen oder uns irgendetwas anzuvertrauen? Und warum haben wir in herausfordernden Situationen auch oft zu wenig, sage ich mal, Gottvertrauen? Und irgendwie klingt dieses Wort Gottvertrauen für mich auch noch so ein bisschen altertümlich. Und gerade in unserer Zeit, wo man sich über alles Mögliche informieren kann, überall sich Informationen holen kann, Bescheid bekommt und einem dann noch suggeriert wird, es gibt tatsächlich für alles auf jeden Fall eine Lösung, da wirkt der Begriff Gottvertrauen irgendwie wie aus einer anderen Zeit. Und ich sage jetzt mal so ganz provokativ, klassisches Gottvertrauen ist heutzutage auch nicht mehr zeitgemäß. Für mich aus zwei Gründen. wenn man das so sieht. Ich habe beobachtet, dass wenn es darum geht, dass wir in irgendwas vertrauen wollen, dann googeln wir. Ich mache das natürlich auch. Ich informiere mich und nutze dieses digitale Zeitalter, um zu diesem Thema alles Mögliche erstmal zu lesen und sich zu informieren und zu schauen, hat schon jemand eine Idee? Gibt es eine Lösung dazu? Kann ich etwas übernehmen? Man will eine Antwort haben und das möglichst eigentlich zeitnah. Am besten auch noch am günstigsten. Und der zweite Grund, warum dieses klassische Vertrauen heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist, glaubt, die Ereignisse in der Welt, die wir stetigen und fördern, exakt genau das Gegenteil vom Vertrauen. Welchem Politiker und welchem Verantwortlichen, welchem Staat oder welchem vermeintlichen Experten können wir denn noch trauen, nachdem jetzt mittlerweile so viele Skandale und Manipulationen und Machenschaften auch ins Licht gekommen sind? Und in all dem merken wir, oder ich zumindest, wie angespannt und verkrampft die Gesellschaft inzwischen versucht, in irgendwelche scheinbaren Sicherheiten zu investieren, der sie Vertrauen schenken müssen, auch weil wir gar nicht mehr anders können. Und wie tief dieses Misstrauen inzwischen in unserer Gesellschaft angekommen ist, hat sich doch immer wieder gezeigt, auch in den Medien. Und ich erinnere mich immer wieder gerne an dieses Wahldrama in dieser Ostsee, wo sie diesen Fisch versucht haben, ins Meer zu bekommen, wie die überhaupt nicht zusammengearbeitet haben. Also diese ganzen Experten und Gruppen haben sich ja eigentlich zusammengetan, um dem Tier zu helfen, aber anstatt sich auf eine Linie zu einigen, hat man nur mitbekommen, wie die sich gestritten und gefetzt und angefeindet haben, wer jetzt wohl die richtige Idee dazu hat, aber von Einheit und Teamarbeit eigentlich keine Spur, eher gegenseitige Vorwürfe und Misstrauen. Aber genau an diesem Punkt setzt Gott an, wenn es darum geht, dass wir als Kinder Gottes im Glauben eigentlich wachsen und mehr in seine Gegenwart kommen sollen. Und dabei geht es tatsächlich um Vertrauen, Vertrauen in ihm. Und es sollte doch eigentlich entspannt zugehen, auch wenn uns das oftmals nicht gleich so bewusst wird. Und deshalb habe ich das auch so heute betitelt, die Überschrift: Kämpfst du noch oder vertraust du schon? Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und ich glaube, jeder von uns kann inzwischen über das Thema Vertrauen über ganz eigene Erfahrungen berichten oder Geschichten erzählen. Und ich merke, je älter man wird, umso mehr kommt man in diese Situationen hinein, wo man tatsächlich lernen müsse, immer mehr und mehr, ja, zu vertrauen. Und letztes Jahr hat es uns ja wirklich eiskalt erwischt. Zuerst unser Gemeindethema. Die Miri war weg. Wie geht's weiter? Zeitgleich mein Vater im Pflegeheim. Wie geht's weiter? Und da zu vertrauen und das Gefühl zu haben, ich habe es nicht in der Hand, das kann einen verrückt machen. Also dieses Gefühl, man hat es nicht mehr in der Hand, ist sehr, sehr unangenehm. Was bedeutet hier Vertrauen? Warum müssen wir Vertrauen wieder lernen? Warum fällt es uns so schwer zu vertrauen? Und was hat es überhaupt mit dieser großen Belohnung auf sich? Und dieser Begriff Belohnung, der hat für mich auch noch so ein bisschen einen Beigeschmack. Nach dem Motto, was kriege ich denn dafür, wenn ich mich denn zu etwas bewege? Und diesen Fragen wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Es gab mal einen Ursprung des Ganzen. Wo kommt denn das her, dieses Misstrauen, dieses Gegenteil von Vertrauen? Weil es war eigentlich mal anders geplant. Als Gott den Menschen erschaffen hat, Da war von Anfang an klar, dass es ein hohes Risiko war. Weil normalerweise ist es ja so, dass wenn man etwas gestaltet oder erschafft oder erfindet, dann ist es in der Regel, so aus meiner Sicht, immer erst einmal Mittel zum Zweck. Und zweitens, es muss beherrschbar sein. Und so ist es in der Regel mit unseren technologischen, medizinischen oder auch gesellschaftlichen Errungenschaften. Und die Menschheit hat ihren Nutzen davon. Sie gebraucht das Erschaffene oder missbraucht es, je nachdem, wie damit umgegangen wird. Aber als Gott den Menschen erschuf, da hat er allerdings etwas Großartiges vor. Weil Gott braucht den Menschen eigentlich nicht, weil er in sich vollkommen ist. Aber er wollte seine Herrlichkeit mit jemandem teilen, der ihn erkennt, liebt, ihn anbetet und in Gemeinschaft mit ihm hat. Und der Mensch in seiner vollkommenen, einzigartigen Identität ist als Gegenüber Gottes gedacht, fähig zum Dialog zu sein und zur Freundschaft mit seinem Schöpfer. Und das völlig freiwillig und aus freiem Willen heraus. Also so ein echtes Gegenüber, so eine richtige hohe Qualitätsbeziehung. Und damit diese Beziehung eine echte Beziehung wird, musste Gott darauf vertrauen, dass dieses Geschöpf, das so perfekt geschaffen wurde, sich freiwillig für ihn entscheidet. Das war der Vertrauensvorschuss. Und Vertrauen in ihrem eigentlichen Ursprung ist eigentlich was Göttliches, weil es die Beziehung vom Schöpfer zu seinem Geschöpf beschreibt. Der Schöpfer vertraut seinem Geschöpf in vollem Bewusstsein auch, ja, dass sein Geschöpf ihn tatsächlich ablehnen könnte. Das ist das Urvertrauen, das Gott uns schenkt, und das hat immer noch Bestand. Dieses Bild lassen wir jetzt mal so stehen. Und dann passiert Folgendes. Kurz darauf wird dieser Vertrauensvorschuss durch das Geschöpf gebrochen. Durch Misstrauen. Und schon im allerersten Buch der Bibel lesen wir von der Kehrseite der Geschichte. Und wie alles, was mit Misstrauen zu tun hat, steht immer zuerst eine eigentlich harmlose Frage. Sollte Gott gesagt haben? So lesen wir das in 1. Mose 3 dieser Geschichte. Ich lese kurz vor. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Verlockungen, Hinterfragungen, falsche Versprechungen, Alternativen, die auf eine vermeintliche Wahrheit hindeuten. Das Misstrauen gegenüber Gott wurde geboren. Und diesen Zustand, den haben wir bis heute. Obwohl wir wissen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und wir freien Zugang zum Vater haben, ja, dass wir ewiges Leben haben, kämpfen wir in ungewissen Momenten zeitlebens eigentlich doch immer wieder mit Zweifel, Ängsten und Misstrauen gegenüber Gott. Und immer wieder diese Frage, kann Gott wirklich? Macht das? Auch wenn ich ihn darum bitte, naja, weiß nicht. In Jakobus 1 lesen wir, ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Und diese Wege, die können manchmal wirklich grausam lang und vielfältig sein. Mit diesem Bild vom Schöpfer, der sagt, vertrau mir, und dem Geschöpf, der sagt, ich kann aber nicht, weil die Umstände mich daran hindern, betrachten wir diesen Vers heute dazu. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Die Leser des Hebräerbriefs wussten, was das bedeutet, denn in den Versen davor und auch danach, da erfahren wir sehr viel über Durchhalten, Leid und Verfolgung der Christen in der damaligen Zeit. Diesen Zuspruch des Vertrauens im Hebräerbrief war für sie durchaus lebensnotwendig. Das Wort Vertrauen hat im Hebräischen tatsächlich mehrere Bedeutungen. Und es lohnt sich mal, einen Blick darauf zu werfen. Der Begriff Vertrauen ist durch die komplette Bibel eigentlich ein ständig wiederkehrendes oder präsentes Thema, weil es permanent die Beziehung zwischen Menschen und Gott beschreibt. Und von Anbeginn lesen wir eigentlich immer wieder, wie Gott Vertrauen schenkt, der Mensch immer wieder Vertrauen zerstört und dadurch unvollkommene Beziehungen durchleben muss, die dann in der Folge immer von Leid geprägt sind. Und es gibt im Hebräischen drei Ausdrücke dazu. Das erste hebräische Wort ist Batach, das sogenannte Kernwort. Und der Vers oder das Verb Batach beschreibt ein Vertrauen, das auf Sicherheit und Geborgenheit basiert. Die wörtliche Bedeutung heißt, es bedeutet, sich auszustrecken oder sich auf jemanden zu stützen. Und manchmal wird es auch mit dem Bild umschrieben, sich flach auf den Bauch zu legen, so als Geste der völligen Hingabe und des Fehlens von Verteidigung. Es geht bei diesem Wort nicht um ein vages Gefühl, sondern um eine felsenfeste Zuversicht, die sich ausdrückt durch eine Handlung. Wer Batach praktiziert, fühlt sich quasi sicher und furchtlos, weil er weiß, dass das Gegenüber, in dem Fall Gott, absolut verlässlich ist. Das zweite Wort ist Emuna und beschreibt Treue und Beständigkeit. Die wörtliche Bedeutung Festigkeit. Während Batach das Gefühl der Sicherheit beschreibt, beschreibt Emuna die Handlung des Festhaltens. Es ist ein aktives Vertrauen und wird ganz oft dann auch verbal geäußert. Zum Beispiel auch das Wort Amen ist sehr verwandt mit diesem Emuna, was so viel bedeutet wie, es ist fest, jawohl, es ist wahr. Und dann gibt es auch noch das Wort Chasa. Chasa bedeutet Zuflucht suchen. Und dieses Wort wird ganz oft in den Psalmen im Sinne von Vertrauen verwendet. Das ist eher sowas, ja, gerade sowas, was Lyrisches. Die wörtliche Bedeutung, sich bergen oder Zuflucht suchen. Und dieses Wort wird dadurch eher metaphorisch gebraucht, etwa wie ein Küken, der sich unter die Flügel der Henne Schutz sucht oder verbirgt. Vertrauen bedeutet hier, an einem sicheren Ort Schutz vorm Sturm zu finden. Und alle drei Begriffe umschreiben einen Zustand der vollkommenen Vertrautheit. Und eigentlich denke ich, ja, unser ganzes Leben sollte in dieser Vertrautheit zu Gott stattfinden. jede Herausforderung unseres Lebens, jede Entscheidung, jede Handlung, die wir tun, passiert in vollkommener Vertrautheit zum Vater. So sollte es eigentlich sein. Aber manchmal denke ich, schön wär's, weil es oftmals eher nicht so ist. Ich habe mal zu diesem Thema drei Überschriften gewählt, die wir mal konkret betrachten wollen. Mein erster Gedanke zu diesem Vers, frage ich mich, wie hoch ist eigentlich mein oder dein persönlicher Vertrauenslevel in Gott? Der zweite Gedanke, den ich dazu habe, Vertrauen und Geduld sind wie zwei Brüder. Und der dritte Punkt, was bedeutet eigentlich die Belohnung? In der Bibel ist das Thema Vertrauen tatsächlich durch ganz, ganz viele Personen präsent. Und wir erleben, wie unterschiedlich auch Menschen in der Bibel mit dem Thema Vertrauen umgegangen sind. Wie hoch ist denn eigentlich dein oder mein persönlicher Vertrauenslevel? Wenn man mit Menschen im Gespräch ist und sich bewusst oder unbewusst über dieses Thema Vertrauen unterhält, dann stellt man sehr schnell fest, wie hoch der Level des Vertrauens der einzelnen Personen ist. Und da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Die einen haben gar kein großes Vertrauen oder erleben aufgrund von traumatischen Erfahrungen in der Vergangenheit eine eher Zurückhaltung, wenn es um Vertrauensfragen geht. Oder wurden auch schon sogar bitter enttäuscht, weil ihr Vertrauen missbraucht wurde. Andere haben ein grundlegend großes Vertrauen, ja manchmal sogar ein blindes Vertrauen. Die einen müssen oftmals eher ermutigt und angespornt werden und die anderen dann aber eher wieder ausgebremst, weil sie vielleicht zu schnell jemanden vertrauen. Und das ist auch nicht gut. Und wenn man einen Blick in die Bibel wirft, stellt man fest, dass es eine Unmenge von Beispielen gibt, wo Menschen Gott in den unterschiedlichsten Situationen vertrauen mussten und dementsprechend auch reagiert haben. Und das einmal zu verdeutlichen, habe ich mir mal zwei so Charaktere rausgesucht, die schon unterschiedlich sind. In manchen Dingen vielleicht überschneidet sich das, aber trotzdem eigene Geschichte, eigene Situationen und eigene Reaktionen. Beide Beispiele haben vielleicht manches gemeinsam, aber auch andere Vorgehensweise. Und ich habe mal die Überschrift drüber gestellt, Vertrauen in Furcht oder Vertrauen im Überschwang. Jetzt brauche ich mal das Bild. Zwei Kandidaten, kennt wahrscheinlich beide. Ich fange mal mit dem Linken an. Vertrauen in Furcht, es geht um Gideon. In Richter 6 lesen wir seine Geschichte und ich finde die sehr interessant, weil es auch ein Stück weit seine Art und Weise spiegelt. Ich lese ganz kurz aus dem Bericht. Der Herr aber wandte sich zu Gideon und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie ein Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Wie die Geschichte weitergeht, kennen wahrscheinlich die meisten. Gideon bittet Gott um ein Zeichen. Und Gideon bittet Gott um ein Zeichen, genau so. Und er bittet ihn um eine Bestätigung des Zeichens. Und immer wieder kommt er an den Punkt, wo Gott um ein Zeichen bittet. Die Vertrauensfrage wird von Gott erhört, so wie Gott auch unsere Gebete erhört. Aber was passiert bei der nächsten Herausforderung? Wir erleben das Gleiche wie bei Gideon, wieder ein Ringen mit Gott um eine Antwort. Und so geht es mir ganz oft wie Gideon. Wir stehen vor einer Herausforderung und nichts wäre jetzt so wertvoll und hilfreich wie doch ein klares Reden oder ein klares Signal von Gott. Und dann erleben wir tatsächlich eine Gebetserhörung und sind ganz erfüllt von seiner Gnade, aber irgendwann vergessen wir wieder diese Situation und stehen wie aus dem Nichts vor dem nächsten Problem, vor der nächsten Herausforderung und das Spiel beginnt von Neuem. Und trotzdem hat Gott Geduld mit uns, so wie mit dem Gideon. Und auch wenn das Lammfell zum 5. Mal nass oder trocken werden muss, bis wir es verstanden haben. Auf der anderen Seite David. Ich sag mal so, Überschrift Vertrauen im Überschwang. In 1. Samuel lesen wir die Geschichte, wie David gegen Goliath in den Krieg zieht. Aber es gibt auch noch eine Vorgeschichte. Ich lese euch mal auszugsweise ein paar Sätze dazu, weil ich finde die Reaktion vom David sehr spannend. David erreicht die Frontlinie, wo es darum ging, die Philister stehen den Israeliten gegenüber. Der Goliath fordert die Israeliten heraus und es tut sich nichts. Hemmungslose Furcht. Und dieser junge Kerl besucht seine Brüder, bringt was zu essen mit und kommt jetzt quasi in das Lager der Israeliten. Und David fragt, was geht bei euch? Was ist los? Und die Soldaten erzählen David, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Was habe ich denn getan? Entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Nach so einer Klatsche würde ich wahrscheinlich entmutigt abziehen. Aber wer jetzt denkt, dass ein frustrierter und demotivierter David schmollend heimgeht, der hat sich getäuscht. Wenig später überzeugt er den König mit folgenden Worten. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Und schließlich gab König Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Und wenig später kommt es tatsächlich zu dieser Begegnung, David gegen Goliath. Und David ruft dem Goliath zu, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abtrennen. Zwei Herausforderungen und zwei völlig andere Einstellungen und Handlungsweisen. Hier wird bei David überhaupt nicht um ein Zeichen gebeten. Und ich habe den Eindruck, dass David hier über Fragen und Antworten nicht groß darüber nachdenkt oder reflektiert, sondern sich im Gottvertrauen nur bestätigt fühlt und zugleich zuschlägt. Er wirkt weder zögerlich, sondern eher kindlich und ungestüm. Und bei David hat man eher das Gefühl, man müsste ihn manchmal eher etwas ausbremsen. Aber ist es nicht genau das, was wir uns manchmal wünschen? So eine Kühnheit und Leidenschaft und ein Gottvertrauen zu haben wie David. Wo ist jetzt für mich der Unterschied zwischen den beiden Begebenheiten? Gideon lebt in Kriegszeiten. Er zweifelt, er arbeitet und lebt verdeckt. Er versteckt sich, er versteckt die Ernte, weil er die Realität in seinem Leben akzeptiert. Er lebt in Furcht und sieht sich selber als gering. Er kennt Gott wahrscheinlich eher von den Erzählungen und Geschichten und nicht unbedingt von einer lebendigen Beziehung. Obwohl er mit Gott Siege erringt und er Gottes Gunst erlebt, lesen wir zum Schluss in Richter 6 über sein eher unrühmliches Ende. Gideon machte einen Ephod, einen Götzen, aus dem Beuteschmuck und stellte ihn in seiner Stadt Ophra auf. Und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei. Und er wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick. Warum macht Gideon im Endeffekt so etwas? Nach all dem, was er doch mit Gott erlebt hat. Was muss wohl im Laufe der Zeit passiert sein, dass Gott in seinem Leben nicht mehr die oberste Priorität hatte? Wie war es bei David? David lebt in Kriegszeiten. Aber die Bibel beschreibt ihn als einen Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil er perfekt war, sondern weil er trotz seiner Fehler immer wieder die Nähe Gottes aktiv gesucht hat und immer wieder auch sein eigenes Versagen eingestanden und dadurch bereute. Was wir über David lesen, sind immer wieder Höhen und Tiefen in seinem Leben. Aber er hatte eine besondere Art der Gottesbeziehung und es macht in puncto Vertrauen einen riesen Unterschied. Seine Verbindung zu Gott war eigentlich geprägt von radikaler Ehrlichkeit, seine Abhängigkeit von Gott und der Bereitschaft zur Umkehr und Buße. Und selbst nach seinem Ehebruch bereut er. David spricht zu Nathan, dem Propheten in Samuel 2. Samuel 13. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Er hat zutiefst bereut. Und trotz aller Fehler hat er die Verbindung zu seinem Herrn und Gott nie gekappt. Das kennen wir oder erkennen wir an den Worten, die Gott an ihn richtet am Ende seiner Tage in 1. Chronik 11. Wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen der Söhne erwecken. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll mir ein Haus bauen und ich will seinen Thron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war, sondern ich will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königtum ewiglich, dass sein Thron beständig sei, ewiglich. Es geht hier tatsächlich in erster Linie um die Qualität unserer Gottesbeziehung und die Art und Weise, wie wir ihm begegnen und ihm vertrauen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Gott schenkt dadurch immer mehr Gnade und traut dir deshalb immer mehr zu. Und zwar immer so viel, wie du ihm vertraust. Und hier liegt für mich eigentlich so ein wichtiger Schlüssel. Aber vielleicht müssen wir noch über eine kleine Nebenüberschrift reden, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Das wäre mein zweiter Punkt. Vertrauen und Geduld sind wie zwei Brüder. in unserem Vers in Hebräer 10, Vers 35. Da lesen wir tatsächlich direkt im Vers 36. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und jetzt geht's wieder um die unbequemen Dinge, die wir so gerne überspringen würden. Um Gott zu vertrauen, müssen wir uns oft in Geduld üben. Und das bedeutet nicht immer nur 5 bis 10 Minuten warten, sondern das kann Tage, Monate, ja sogar Jahre bedeuten. Und einer, der das sehr bitter erfahren musste, war Davids Vorgänger, der König Saul. Weil ganz oft konnte dieser auch nicht warten und hat Dinge selber in die Hand genommen und das Ergebnis war ganz oft verheerend. Und hier sehen wir tatsächlich wieder für mich diese aktuelle Parallele zu unserem momentanen Mainstream. Alles möglich, jetzt und sofort. Wozu brauchen wir noch Prüfungen und Tests? Das frustriert doch nur sowieso. Und ist eigentlich noch völlig überflüssig. Und es passt nicht in das Zeitalter unseres digitalen Fortschritts und der unbegrenzten Möglichkeiten. Geduld, Ausdauer, Verzicht und Verlust werden nicht mehr akzeptiert und gewollt. Aber die Folgen sind eigentlich katastrophal. Und dabei können wir von David nur lernen. Seine jugendlichen Jahre waren geprägt von wochenlangen, monotonen Schafhüten auf irgendwelchen vertrockneten Weiden. Aber er hat die Zeit genutzt, denn er war seinem Gott sehr nahe dadurch. Er hat Lieder geschrieben, Harfe gespielt, ab und zu eine Löwen und Bären erlegt. Und manchmal denke ich, ja, vielleicht war das auch diese Vorbereitungszeit auf die Situation, in die Gott ihn hineinberufen hat. David musste lernen in Geduld und Ausdauer. Ohne diese Vorbereitung hätte er diesen Kampf gegen Goliath wahrscheinlich nicht überstanden. Wirklich qualitatives Vertrauen lernen wir nur mit Geduld, wie zwei Brüder. Was bedeutet eigentlich die Belohnung? Zum Schluss ein Blick auf diesen zweiten Teil dieses Verses. Wir wissen jetzt, Vertrauen soll man nicht wegwerfen, weil Vertrauen ist ein unglaublich hohes Gut in unserer Beziehung zu Gott und unabdingbar. Aber was bedeutet denn der zweite Teil, die Belohnung? Und mit diesem Begriff Belohnung, da haben wir ja so unsere eigenen Vorstellungen. Und ich glaube nicht, dass es hier um eben mal so 100 Euro geht für eine kleine Gefälligkeit. Und es geht auch nicht nur ums Überleben in einer Notsituation oder darum, dass wir aus einem Problem mit einer passenden Lösung wieder herausfinden, bis das nächste Problem wieder vor der Tür steht, sondern es geht hier eigentlich um viel mehr. Die Bedeutung, Belohnung in diesem Vers, hat einen griechischen Begriff, der nennt sich Mistapadosia. Und die Bibel beschreibt diese Belohnung nicht als materiellen Besitz, vielmehr geht es um tiefe geistliche Realitäten. Zum einen, Gott selbst ist die Belohnung. Gott sagt einmal zu Abraham, ich bin dein Schild und dein überaus großer Lohn. Die höchste Belohnung ist also die Gemeinschaft und die Gegenwart Gottes. Belohnung bedeutet aber auch, Anerkennung. Es geht um die Freude von Gott, als getreuer Knecht bezeichnet zu werden, lesen wir in Matthäus 25. Und es gibt noch eine höhere Ebene. Es geht um Verantwortung und Autorität. Belohnung bedeutet tatsächlich, dass wir etwas bekommen, aber auch etwas sein werden. In verschiedenen Gleichnissen Jesu, zum Beispiel das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, wird Belohnung mit dem übertragenen Regieren oder mit mehr Verantwortung im kommenden Reich Gottes verglichen. Das heißt, das, was wir hier auf Erden lernen im Vertrauen, was Gott uns gibt und schenkt, wo wir fördern unsere Gaben, hat einmal eine große Auswirkung auf das, was wir in die Ewigkeit sein werden. Und dann gibt es noch eine höhere Ebene. Belohnung, dieses Wort Mista Pardosia, bedeutet auch Kronen. Und das Neue Testament spricht metaphorisch von Kronen. Zum Beispiel in 2. Timotheus 4 lesen wir von der Krone der Gerechtigkeit, die als Symbole für die Bestätigung und den Sieg eines Lebens stehen, das konsequent nach dem Willen Gottes ausgerichtet war. Und diesen Zustand, diese geistliche Realität über das, was wir eigentlich einmal sein werden, wenn wir hier auf Erden Gott immer mehr vertrauen, in diesem Vertrauen lernen, ihm zu begegnen. Das ist der im Schulterschluss der Ursprung, was eigentlich hätte sein sollen vom Sündenfall. Dass wir, so wie wir eigentlich gedacht sind, unsere göttliche Identität, Gott gegenüber eine Gemeinschaft haben. Da wollen wir wieder hin. Das soll diese Belohnung sein, dass wir das wieder erreichen, dass wir unsere göttliche Bestimmung wieder bekommen, was eigentlich für uns vorgesehen ist. Man könnte sagen, es geht um all das, was wir einst durch den Sündenfall verloren haben. Belohnung bedeutet, es geht um Wiederherstellung der ursprünglichen Gemeinschaft, die wir dann tatsächlich auch wieder haben werden. Dieser Ursprung zwischen Gott und dem Schöpfer, zwischen Gott, dem Schöpfer und seinen Geschöpfen, soll wiederhergestellt werden. Und das, was durch das Gegenteil von Vertrauen, nämlich Misstrauen, in der Beziehung mit dem Vater zerstört wurde, das muss nun wieder durch gelerntes Vertrauen hergestellt werden. Und der Schlüssel dafür ist schon passiert, weil dafür hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Weg für uns freigemacht. Gott möchte, dass wir zu Lebenszeiten immer wieder lernen, ihm mehr und mehr zu vertrauen, dass wir dadurch mehr und mehr wieder zu dem werden, was Gott eigentlich in uns sieht, nämlich unsere gottgewollte Identität. Und der Schlüssel dazu, um dieses Vertrauensverhältnis zu halten und zu vertiefen, liegt in der Art und Weise unserer Beziehung zum himmlischen Vater. Je tiefer die Beziehung, desto tiefer das Vertrauensverhältnis, wie bei David. Umso sicherer und kühner werden wir und lernen, in unserer Berufung hineinzuwachsen. Wenn dir Gott in deinem Leben Dinge anvertraut und dich in Situationen herausfordert, wo er dich jetzt in bestimmte Positionen setzt, ob er dir Menschen, Untergebenen in Obhut gibt, ob er dir Immobilien und Finanzen anvertraut ob er dir Fachwissen, Kompetenzen, Intelligenz schenkt und dich damit durch Schwierigkeiten und Probleme immer wieder herausfordert und auf die Probe stellt. Dann dürfen wir Gewissheit haben, auch wenn uns erstmal eine Ungewissheit und Verzweiflung begegnet. Gott mutet uns das zu, aber er bereitet uns dadurch auf unsere Bestimmung in der Ewigkeit vor. Nehme ich die Herausforderung an, auch wenn ich mich noch so klein und unbedeutend fühle, ohne Hoffnung, vielleicht so wie Gideon, der auch ständig am Zweifeln war und doch immer wieder den Mut gefasst hat. Oder gehen wir lieber doch gleich ganz auf, vergraben uns unsere Motivation, dazu noch unsere Gaben, lassen wir es lieber andere machen, weil dieses ständig Vertrauen in den Herrn in meinen Augen zu viel kostet. Diese Belohnung, die hier beschrieben wird, ist nicht irdische Natur, sondern bezieht sich tatsächlich auf diese zukünftige Erfüllung der göttlichen Verheißungen für uns persönlich und auf das ewige Leben in der Herrlichkeit und der Gemeinschaft Gottes, so wie es eigentlich ursprünglich einmal gedacht war. Aber dazu brauchen wir hier auf Erden diese intensive, fortlaufende Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Ein Gedanke zum Schluss. Jesus hat dem Vater in allem vertraut. In Johannes 6, Vers 38 lesen wir, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Aber Jesus hat noch was anderes getan. Er hat sogar dem vertraut, von dem er wusste, dass er ihn verrät. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde von Anfang an und hat ihm trotzdem vertraut und ihn in den Kreisen der 12 Jünger aufgenommen und ihn alles gelehrt. Aber Judas hat irgendwann Jesus nicht mehr vertraut und dann alles verloren. Ich wünsche uns, dass wir dieses Vertrauen nicht wegwerfen, weil wir haben tatsächlich etwas zu verlieren. Auch wenn jetzt die Herausforderungen momentan vielleicht bei manchen schon sehr heftig sind und man sich fragt, Jesus, wie geht's eigentlich weiter? Jeder in seiner persönlichen Situation. Aber ich weiß, Gott enttäuscht nicht. Ich wünsche mir wirklich, dass wir dieses Vertrauen nicht abtun. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Amen.